Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über Rechte und Pflichten beim Betriebsübergang. Das Kind wird meist nicht beim Namen genannt, sondern verbirgt sich hinter den Begriffen Unternehmensverkauf, Ausgründung, Outsourcing oder schlicht Übernahme. Gemein ist allen aber der rechtliche Überbau, der es im Detail in sich hat, und wir sprechen über arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Betriebsübergangs. Lieber Dr. Lelei, wie und wo ist denn der Betriebsübergang im Gesetz definiert oder geregelt?
Der Betriebsübergang ist ja ein, wie soll man das mal so sagen? Ich suche fast nach den Worten, auch ein Herzstück jeder arbeitsrechtlichen Ausbildung. Das ist eine Norm, die ist über Jahre und Jahrzehnte lang umkämpft, insbesondere bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Dabei ist er auch gesetzlich geregelt. Manchmal hat man das ja umgekehrt, dass die Sachen so umkämpft sind, weil es keine richtige gesetzliche Regelung gibt. Die gibt es aber für den Betriebsübergang. Man kann es nachlesen im Paragraph 613 klein a BGB, sogar relativ ausführlich. Und da steht in dessen Satz 1, ganz dürr könnte man fast sagen, der Betriebsübergang, also der Übergang einer betrieblichen Einheit hat zur Folge, dass die Arbeitsverhältnisse der im Betrieb angehörigen Arbeitnehmer auf einen neuen Inhaber übergehen. Das heißt, und das ist auch ganz wichtig meiner Meinung nach, es gehen nicht die Arbeitnehmer über, das ist ja keine Sklavenhaltergeschichte, sondern die Arbeitsverhältnisse, die gehen eben über im Rahmen eines Betriebsübergangs.
Wie kann man also mit anderen Worten sagen, wann ein Betriebsübergang vorliegt, welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?
Ja, jetzt steigen wir schon ganz tief in die Materie ein, weil erstmal hört sich das ja alles ganz einfach an. Da geht das eben über und dann gehen auch die Arbeitsverhältnisse mit. Aber hier, wie so häufig, und deswegen gibt es ja diese jahrzehntelange Rechtsprechung des EuGH und des BAG dazu, steckt der Teufel im Detail. Es ist nämlich die Voraussetzung, dass es überhaupt erstmal einen Betrieb oder einen Betriebsteil gibt, der übergehen kann. Wenn das nämlich nicht gegeben ist, ein Betriebs- oder Betriebsteil, dann gibt es auch keinen Betriebsübergang. Und jetzt fragen sich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer zu Recht, naja gut, aber was ist denn nun der Betrieb? Und jetzt antworte ich mit dieser gleichen abstrakten Unklarheit, wie das die Rechtsprechung auch immer tut, und sage, der Betrieb ist eine wirtschaftliche Einheit, die eben übergehen kann als Ganzes, als Organisationseinheit. Mir ist völlig klar, damit ist überhaupt nichts gewonnen in der Praxis. Man kann sich immer ganz gut vorstellen, in den Fällen, wo es sowieso unstreitig ist, wenn es nämlich einfach ein Büro ist oder ein ganzer Betrieb, eine Fabrik, dass die geht über, das ist kein Problem. Aber der Teufel steckt, wie gesagt, im Detail, wenn man sich dann darüber unterhalten muss, was denn wirklich im Detail damit gemeint ist.
Ja, und genau diese Frage drängt sich jetzt ja auch. Was ist denn unter einer wirtschaftlichen Einheit zu verstehen?
Ja, die wirtschaftliche Einheit, und das ist ja auch irgendwo klar, die stellt letztendlich den Zusammenhang her zu der Tätigkeit von Unternehmen und Arbeitgeberinnen, die sind ja orientiert, und deswegen muss es sich um eine wirtschaftliche Einheit handeln, die also eine Tätigkeit ausübt, die mit einer eigenen Zwecksetzung versehen ist, auf eine Zielsetzung, eine wirtschaftliche Zielsetzung ausgerichtet ist. Und da gibt es einen ganzen Katalog von Kriterien, den hat der Europäische Gerichtshof entwickelt. Und da sind dann solche Dinge, spielen da eine Rolle, wie zum Beispiel Betriebsmittel, also klassischerweise Maschinen, aber zum Beispiel auch die Arbeitnehmer selber oder die Kundenbeziehungen, wenn es die nun gibt und so weiter und so weiter. Also das alles charakterisiert, ganz abgekürzt gesagt, diese berühmte wirtschaftliche Einheit.
Ja, dann machen wir es jetzt nochmal ganz kompliziert. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach. Was ist dann ein Betriebsteilübergang?
Ich finde, das ist relativ einfach, tatsächlich relativ einfach, zumindest in der Theorie. Es ist nämlich einfach ein bisschen weniger als der Betrieb. Der Betriebsteilübergang ist eben ein Teil eines Betriebs, und zwar eine abgrenzbare Einheit, die kann auch übergehen nach den Vorgaben des Gesetzes und auch der Rechtsprechung. Das Gesetz und die Rechtsprechung sagen eben, nicht nur ein Betrieb selber kann übergehen im Sinne des Paragraphen 613a und den europäischen Richtlinien, die dazu ja existieren, sondern eben auch ein Teil. Und da kommt es darauf an, ob dieser Teil selber abgrenzbar ist. Da ist das Lehrbuchbeispiel immer die Abteilung, nicht? Das kann ein Betriebsteil sein. Oder zum Beispiel, wenn man sich um einen Produktionsbetrieb sich anschaut, da gibt es eine Verwaltung und einen Produktionsteil, einen Fabrikteil, dann kann der Produktionsteil als Teilbetrieb eigenständig übergehen.
Ja, was passiert mit den individuellen Arbeitsverträgen der Beschäftigten beim Übergang? Also kann man sagen, die gehen einfach über, es ist ganz einfach, oder ist da, liegt da der Teufel doch im Detail?
Ja, der Teufel liegt ganz furchtbar im Detail, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hört sich erstmal einfach an. Wir hatten es ja schon kurz erwähnt, der Paragraph 613 Absatz 1 Satz 1 BGB, der sagt eben, dass die Arbeitsverhältnisse übergehen auf den Betriebserwerber. Und die Arbeitsverhältnisse, das meint natürlich die Arbeitsverträge, also die Arbeitsverhältnisse werden ja durch die Arbeitsverträge gestaltet und die gehen über mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt also, der neue Inhaber, der ist genauso Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, wie das vorher der Betriebsveräußerer war. Da soll also kein Unterschied eintreten. Ich finde das auch eine ganz gute Merkposten. Man kann sich das immer ganz gut vor dem Hintergrund vor Augen führen, dass es alles beim Alten bleiben soll. So hat mir das mal jemand mal gesagt, ein hoher Richter, der sagte zu mir, Lella, wenn Sie den Betriebsübergang verstehen wollen, dann müssen Sie auch immer nur denken, es muss alles beim Alten bleiben. Ja, also es darf keine Nachteile geben für die Arbeitnehmer. Und das stimmt auch. Und hier ist es letztendlich auch so, die Arbeitsverträge, die Arbeitsverhältnisse gehen eben 1:1 über.
Betrifft es auch die Betriebsvereinbarung und tarifvertraglichen Regelungen? Also wie geht man da beim Übergang mit um?
Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt warten wir immer tiefer in den Sumpf der Rechtsprechung. Also nicht in dem Sinne, dass das negativ gemeint sein sollte. Die Rechtsprechung bemüht sich, das ja zu kanalisieren. Aber es ist doch sehr, sehr viel, was dazu existiert. Auch da ist die gesetzliche Anknüpfung relativ einfach. Man kann sich nämlich durchlesen den Satz 2 des Paragraphen 613a Absatz 1 und da eben der Satz 2. Und da ist auch die Rede von den Betriebsvereinbarungen und den tariflichen Regelungen. Die werden nämlich auch in Anführungszeichen mitgenommen und sollen dann auf das übergehende Arbeitsverhältnis genauso nach Möglichkeit weiter wirken, wie das eben auch bei dem Betriebsveräußerer, bei der alten Arbeitgeberin der Fall war. Der Teufel steckt hier wieder ganz, ganz stark im Detail. Da kann man dann danach unterscheiden, was für Betriebsvereinbarungen das sind, ob das Gesamtbetriebsvereinbarungen sind oder Einzelbetriebsvereinbarungen, ob da mehrere Betriebe übergehen oder nur ein Teil des Unternehmens übergeht und so weiter und so weiter. Das ist also ganz, ganz kompliziert im Detail. Gott sei Dank vom Prinzip her relativ einfach.
Kommen wir zum möglicherweise wichtigsten Punkt. Welche Informationspflichten hat denn der Arbeitgeber, der alte Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern im Vorfeld des Übergangs, vielleicht sogar auch der neue Arbeitgeber?
Ja, richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch der gesetzlich geregelt. Man kann reingucken in den Paragraphen 613a Absatz 5 BGB. Da ist die Informationspflicht geregelt. Da muss über verschiedene Dinge unterrichtet werden. Also die vom Betriebsübergang eventuell betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen vor Betriebsübergang mindestens in Textform, also hier auch unser großes Lieblingsthema mit der Digitalisierung. Das ist hier schon angekommen im Recht des Betriebsübergangs. Also Textform reicht aus, keine Schriftform braucht man Gott sei Dank. Aber da muss informiert werden vor dem Betriebsübergang. Und das war auch lange Jahre ein großes Kampffeld der Rechtsprechung, wo nämlich teilweise diese Anforderungen an die Information, also was und wie man da informieren musste, wurde immer weiter hochgeschraubt. Mittlerweile habe ich den Eindruck, also nur den Eindruck, aber ich habe den Eindruck, es wird ein wenig zurückgefahren. Das heißt, die Rechtsprechung wird ein bisschen liberaler hier wieder und sagt, naja gut, also das eine oder andere können wir uns dann vielleicht doch vorstellen. Es muss nicht so 150% genau sein. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt beim Betriebsübergang, diese Informationspflicht, die in Absatz 5 des 613a geregelt ist.
Worauf muss man sich dann einstellen? Also welche Reaktionsmöglichkeiten haben die Mitarbeiter? Was erwartet einen dann?
Ja, die Erwartung ist eben die, und auch das steht wieder im Gesetz, Gesetz, nämlich im nächsten Absatz, Absatz 6 des 613a, dass die Mitarbeiter, und das alles andere wäre ja tatsächlich eine Art von moderner Sklaverei, die können dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses natürlich widersprechen, weil sonst könnte man denen ja die neue Arbeitgeberin aufzwingen. Das wäre ja bizarr, nicht? Da müssten dann Leute auf einmal für ein Unternehmen arbeiten, wo sie nie in Anführungszeichen angeheuert haben. Und deswegen gibt es dieses Widerspruchsrecht. Und das wird ausgelöst durch die Information, die kommt, also die gemacht werden muss, ja vor dem Betriebsübergang. Und dann können die Mitarbeiter eben innerhalb einer Frist eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung Informationen, können die widersprechen dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses, mit der Folge, dass sie bei der alten Arbeitgeberin, also typischerweise der Veräußerin, bleiben mit ihren Arbeitsverhältnissen.
Welche Aufgaben hat der Betriebsrat im Rahmen des Übergangs? Wo und wie muss dieser eingebunden werden?
Ja, interessanterweise, und auch das ist immer wieder ein Thema in der Praxis, diese Betriebsübergänge, die spielen ja ganz häufig, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen, im Restrukturierungsumfeld, teilweise auch schon im Sanierungsumfeld. Das heißt also, da werden Restrukturierungen und so weiter vorgenommen, auch teilweise durch Betriebsübergänge, die ja dann bewusst herbeigeführt werden. Da kann man ja auch gestalten als Arbeitgeberin. Und interessanterweise ist es aber so, dass dem Betriebsrat erstmal an dem Betriebsübergang, also an dem reinen Vorgehen des Übergangs der Arbeitsverhältnisse, überhaupt keine Mitbestimmungsrechte und dergleichen zustehen. Es gibt zwar den Paragraphen 106 BetriVG, wirtschaftliche Angelegenheiten, wo der Wirtschaftsausschuss, wenn er denn nun besteht, ja unterrichtet werden muss. Aber erst dann, wenn diese Betriebsübergänge wirklich in die betriebliche Organisation eingreifen, also Stichwort Betriebe werden aufgespalten oder zusammengelegt, da erst kommen die richtigen Mitbestimmungsrechte, Unterrichtungsrechte, Stichwort Betriebsänderung, Paragraph 111 fortfolgende BGB ins Spiel. Also was ich eben sagen will, der reine Betriebsübergang als solcher, also zum Beispiel ein ganzer Betrieb geht über von einem Unternehmen zum anderen, das macht mitbestimmungsrechtlich für den Betriebsrat überhaupt gar keinen großen Unterschied und löst auch keine großen Rechte und Pflichten aus.
Ja, zum Abschluss, Sie haben die Rolle der Rechtsprechung ja schon angesprochen. Gibt es da aktuelle EuGH- oder BAG-Rechtsprechung, die man unbedingt jetzt im Blick hat?
Also was mir aufgefallen ist, es gibt ein Urteil des BAG aus dem zu Ende gehenden letzten Jahr, wo nochmal ganz, ganz wichtige Feststellungen und Klarstellungen getroffen worden sind zu Themen, die ganz viele Arbeitgeberinnen in diesen Szenarien immer unterschätzen. Da geht es nämlich darum, inwieweit Ansprüche aus betrieblicher Übung, also dieses berühmte dreimalige Gewähren von etwas und dann erwächst daraus ein Anspruch für die Belegschaft, inwieweit die eben durch Betriebsübergang auch übergehen können und auch solche Ansprüche, die sich aus Betriebsvereinbarungen ergeben können. Und da ist das Bundesarbeitsgericht in dieser relativ neuen Entscheidung nach wie vor aus meiner Sicht auch zu Recht der Meinung, dass das natürlich ganz klare Rechte und Pflichten sind, die auch von Betriebsübergängen betroffen sind oder betroffen werden. Und warum war das in diesem Fall und auch in vielen vergleichbaren Fällen so wichtig? Weil es hier um ganz viel Geld ging, nämlich Ansprüche im Ergebnis aus betrieblicher Altersvorsorgung. Da gibt es ja häufig Dinge, die sich auf betrieblicher Übung stützen oder Betriebsvereinbarungen. Und häufig versucht man dann auch aus Arbeitgeberinnensicht, sich dem zu entziehen, zum Beispiel auch durch Betriebsübergänge, nicht, indem man die Sachen so ein bisschen von sich wegnimmt. Und da sagt das BAG nach wie vor, das ist also nur sehr eingeschränkt möglich. In dem vorliegenden Fall war das gar nicht möglich, weil man eben sich zurückzieht bzw. zurückkommt auf diesen Schutzzweck des 613a BGB, der im Ergebnis die Arbeitsverhältnisse so belassen will, soll, wie sie waren und nicht im Regelfall negativ abändern möchte.
Ganz herzlichen Dank. Das macht die Sache natürlich jetzt auch rund, denn jetzt haben Sie den Beweis angetreten, dass der Teufel tatsächlich im Detail steckt und nicht liegt, wie wir es zu Beginn gesagt haben. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lennart, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.